Guten Morgen. Schön. Als ich das vergangene Mal hier vorne stand, habe ich davon gesprochen, dass Paulus sich selbst so als das zerbrechliche Gefäß angesehen hat. Er war so kränklich, er konnte nicht gut reden und er war oft im Gefängnis und das kam bei den Leuten damals nicht ganz so gut an. Aber trotz all dieser Schwächen von ihm reiste er durch die Lande und erzählte den Menschen von dem Jesus, der gesagt hat, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und genau das durfte Paulus ja auch erleben. Viele Menschen entschieden sich für ein Leben von Jesus, mit Jesus. Gemeinden wurden gegründet und Gottes Reich breitete sich aus. Aber das war nur die eine Seite. Denn es gab auch viele, die mit diesem Paulus und mit seinem Jesus nichts zu tun haben wollten. Sie hörten die Botschaft, doch sie reagierten ganz unterschiedlich. Die einen nahmen Jesus begeistert auf, die anderen nicht. Woran liegt das? Warum entscheiden sich manche Menschen für ein Leben mit Jesus und andere schütteln eher so mitleidig den Kopf? Und diese Frage, so nüchtern sie auf den ersten Blick vielleicht klingt, kann sehr, sehr tief und sehr persönlich gehen. Nämlich dann, wenn es einen von dir geliebten Menschen betrifft, der mit diesem Jesus nichts zu tun haben will. Deinen Nachbarn, dein Freund, dein Partner, dein Kind. Du liebst Jesus, weißt, was er Großes für dich getan hat und noch tut. Du gehörst zu Jesus. Du wirst die Ewigkeit mit ihm verbringen. Aber die Person, die du liebst, die kann oder will nicht glauben. Vielleicht bist du aber auch auf der anderen Seite. Du würdest gern glauben. Du siehst, wie wichtig deinem Partner der Glaube ist und wie gut er ihm tut. Und diese ganzen christlichen Werte und die Gemeinschaft hier in der Christusgemeinde findest du auch gut und schön. Aber so ganz zu glauben, dass es da diesen Jesus gibt, der vom Tod auferstanden ist und dass er heute noch lebt und dass er heute ein Anrecht auf dein Leben hat, das zu glauben fällt dir eher schwer. Du würdest vielleicht gerne, aber du kannst es nicht, aus verschiedenen Gründen. Bauch sagt ja, Kopf sagt nein, singt Mark Forster mal und trifft es damit ziemlich gut. Und einem Mann aus der Bibel, dem ging es ganz ähnlich, nämlich Thomas. Und ich möchte jetzt mal den ersten Teil vom Predigttext vorlesen. Der steht in Johannes 20, die Verse 19 bis 25. Am Abend aber, diesen ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in die Seite, dann kann ich es nicht glauben. Die Jünger sitzen in einem Haus, mitten in Jerusalem, voller Angst und Trauer. Denn 3 Tage vorher haben sie mit ansehen müssen, wie Jesus gekreuzigt wurde, ihr Anführer, den, auf den sie ihre ganze Hoffnung gesetzt haben. Der während der letzten 3 Jahre ihnen den Weg gewiesen hat. Aber sie sind nicht nur traurig, sondern auch verwirrt. Denn unter ihnen sind ein paar, die nicht traurig sind. Petrus und Johannes zum Beispiel. Und die 2 Jünger, von denen Ewald vor 2 Wochen gesprochen hat. Und Maria. Die wiederum, die freuen sich und erzählen ihnen, dass Jesus lebt und dass sie ihn gesehen haben. Doch das können die anderen Jünger nicht glauben. Und dann betritt Jesus den Raum. Nicht durch die Tür, sondern er war einfach da, mitten unter ihnen. Er begrüßt sie und zeigt ihnen zur Bestätigung, dass er es wirklich ist, seine Wunden. Boom. Und dann gibt er ihnen den Heiligen Geist. Geschah das nicht erst an Pfingsten? Und was bedeutet es, wenn Jesus sagt, wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen? All das würde den Rahmen von dieser Predigt sprengen, das kommt ein andermal. Also, er ist da und die Trauer der Jünger verwandelt sich in diesem Moment in Freude. Eine Freude, die auch dann noch geblieben sein wird, als er sie wieder verlassen hat. Und die Stimmung in diesem Raum muss eine komplett andere gewesen sein. Jesus lebt, Halleluja. Die Jünger sind begeistert, im wahrsten Sinne des Wortes, begeistert. Und sie freuen sich, aber nicht alle, denn einer, der fehlt. Wo der war, das wissen wir nicht. Vielleicht war er nur kurz auf dem Klo oder einkaufen oder sonst wo. Auf jeden Fall ist er noch am selben Abend zurückgekommen. Und stellt euch mal vor, wie das für Thomas gewesen sein muss. Als er aus dem Raum rausging, waren die Jünger fix und fertig und traurig und ängstlich und wahrscheinlich war es eher still. Er kommt zurück und noch vor der Tür hört er diese Partystimmung. Jesus lebt! Und er versteht die Welt nicht mehr, klopft an. Die Tür war ja immer noch verschlossen und sieht seine jubelnden Jüngerkollegen. Er kommt in den Raum rein und von allen Seiten schallt es ihm entgegen. Jesus lebt, die Frauen hatten recht. Er steht da, guckt in diese jubelnde Gruppe und sagt nur, ich kann das nicht glauben. Denn er hat Jesus sterben gesehen und das war ganz real. Das Kreuz, der Schmerz, die Enttäuschung. Die anderen reden auf ihn ein. Wir haben seine Wunden gesehen, die Nägel mal an den Füßen, an den Händen, die Wunden in der Seite. Glaub uns doch, ist es Wirklichkeit, Jesus lebt. Was muss das für eine extreme Situation für Thomas gewesen sein? Denn die, die da auf ihn eingeredet hatten, das waren ja keine Fremden. Es waren die, mit denen er 3 Jahre lang das Leben geteilt hat. So viele Momente, so viele Gespräche, so viele Erlebnisse. Das schweißt zusammen. Eigentlich weiß er, dass er ihnen vertrauen kann. Nur das, was sie jetzt erzählen, das sprengt komplett den Rahmen. Jesus auferstanden, über diese Brücke kann er einfach nicht drüber. Nicht, solange er nicht dasselbe erlebt hat, wie sie auch. Dies muss so ein Gefühlschaos für Thomas gewesen sein. Auf der einen Seite ist er, der noch am Trauern ist. Er, der weder Gott noch die Welt versteht. Er, der so enttäuscht ist von dieser Gesamtsituation und wahrscheinlich auch von Jesus. Und auf der anderen Seite sind seine Freunde. Die jubeln, die sind begeistert, die haben etwas, was er nicht hat. Etwas, was er sich aber wünscht. Bauch sagt ja, Kopf sagt nein, aber er kann es einfach nicht glauben. Seine Freunde so zu sehen und selbst diese Sehnsucht in sich zu spüren, das muss so hart gewesen sein für Thomas. Diese Sehnsucht danach, dass endlich alles wieder gut ist, dass es wirklich wahr ist, dass Jesus lebt, dass es wirklich diesen Gott gibt, der alles in der Hand hat. Den Gott, der den Tod besiegt, diese letzte Schranke und der darum alle Macht hat, egal ob draußen irgendwelche römischen Soldaten sind oder nicht. Aber Sehnsucht, die schafft halt keinen tragfähigen Glauben. Sonst könnte er irgendwie so einen Stein nehmen und sagen, diesen Stein projiziere ich jetzt all meine Bedürfnisse und Sehnsüchte. Und dieser Stein soll jetzt eben mein Gott sein. Doch das wird ihm nicht helfen. Genauso wenig, wie es die Stimmung der anderen Jünger getan hat. Thomas, der erlebt die Krise seines Lebens. Und diese Krise hing ja direkt mit Gott und Jesus zusammen. Kein Wunder, dass es ihm jetzt so schwer fällt, wieder zu vertrauen. Egal, was die anderen Jünger sagen. Und vielleicht geht es dir genauso wie einem Thomas. Du kennst Jesus. Und irgendwann hat er mal in deinem Leben eine Rolle gespielt. Aber dann ist etwas passiert. Eine Krise. Und seitdem fällt es dir schwer, ihm zu vertrauen. Ihm zu vertrauen, dass er wirklich alles in der Hand hat. Denn wenn das so wäre, wie hätte dann das geschehen können, was geschehen ist? Nun würdest du vielleicht gerne wieder glauben, aber bist blockiert, du kannst das nicht. Vielleicht geht es dir auch auf eine andere Weise wie Thomas. Denn Thomas, der durfte 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs sein. 3 Jahre lang, in denen er Jesus als den guten Menschen, den tollen Prediger und Lehrer, den Kämpfer für soziale Gerechtigkeit und vieles mehr erleben durfte. Für den Leitfaden in ethischen Fragen und so weiter. Nun ist er zwar tot, aber so seine Werte und Maßstäbe sind ja trotzdem noch gut. Oder wie Bultmann es sagen würde, er lebt in unseren Gedanken weiter. Und diese christliche Nächstenliebe und die Gemeinschaft findest du gut. Aber Jesus als den Auferstandenen, das kannst du einfach nicht glauben. Aber auch für die anderen Jünger muss das eine komplizierte Situation gewesen sein. Denn sie kennen ja die Gefühle, die ein Thomas in dem Moment durchmacht. Auch sie haben Jesus sterben gesehen. Auch sie haben den Schmerz gespürt. Auch sie haben keine Hoffnung mehr gehabt. Und darum verstehen sie Thomas. Nur es gibt einen Unterschied. Ihnen ist Jesus wirklich begegnet. Sie durften ihn so erleben, dass es für sie unanzweifelbar ist. Jesus lebt. Er ist auferstanden und er hat jetzt alles unter Kontrolle. Und nun sehen sie ihren Freund und sie wünschen es ihm so sehr, dass er auch glauben kann. Jesus lebt. Doch sie merken, sie können noch so viel reden. Sie können noch so viel versuchen, ihre Begeisterung rüberzubringen. Aber es nützt nichts. Thomas, der kann einfach nicht glauben. Was mich an der ganzen Sache begeistert, ist, dass sie trotzdem zusammenbleiben. Die Gemeinschaft hält es aus, dass ein Thomas nicht an Jesus als den Auferstandenen glauben kann. Sie verurteilen Thomas nicht. Sie erheben sich nicht über ihn. Denn sie wissen, es gibt für sie nur einen Grund, warum sie glauben dürfen. Jesus hat sich entschieden, ihnen zu begegnen. Ohne die Begegnung mit dem Auferstandenen hätten auch sie nicht an ihn glauben können. Und keiner von uns. Die Jünger, die tragen Thomas in dieser Zeit seines Zweifelns mit durch. Die Jünger haben Jesus als den Auferstandenen erlebt. Und darum können sie auch Thomas seine Zweifel formulieren lassen, was für ihn so wichtig ist. Und wenn es dir so geht wie Thomas, dann mach dasselbe. Formulier deine Zweifel, sprich sie aus. Spiel keine fromme Schau vor, wenn es in dir anders aussieht. Und ich bete wirklich dafür, dass wir als Christusgemeinde dir nicht irgendwie das Gefühl vermitteln, dass du etwas vorspielen musst, was du eigentlich gar nicht glaubst. Sei es die Frage nach der Auferstehung oder andere Punkte, die dir schwerfallen zu glauben. Lass uns über deine Zweifel authentisch ins Gespräch kommen. Aber auch Thomas hat sich nicht von den anderen Jüngern zurückgezogen. Die Auferstehung wird so das omnipräsente Thema der Jünger in diesen Tagen gewesen sein. Denn die Auferstehung setzte vor allem, was sie erlebten und glauben, ein neues Vorzeichen. Jesus lebt und das verändert alles. Die Auferstehung, ausgerechnet, der Punkt, den Thomas nicht glauben kann, wird zum zentralen Element ihrer Treffen. Und trotzdem bleibt ein Thomas dabei. Er kann zwar vieles nicht verstehen und nachvollziehen und glauben, was sie so sagen, aber er bleibt Teil der Gemeinschaft. Er zieht sich nicht zurück. Und das ging 7 Tage lang so. 7 Tage lang, in denen es diesen großen Unterschied zwischen Thomas und den anderen Jüngern gab. 7 Tage, in denen sich Thomas nicht sicher sein konnte, dass auch er Jesus einmal sehen darf. 7 Tage, in denen die anderen Jünger bestimmt so oft von diesem auferstandenen Jesus gesprochen haben, aber erlebten, Thomas, der kann trotzdem nicht glauben. Und dann war es soweit. Der 2. Bibeltext. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Jesus, der Auferstandene, begegnet Thomas und dieser Moment verändert alles. Plötzlich kann er glauben und plötzlich erkennt er, dieser Jesus, der ist mehr als nur ein Rabbi, mehr als nur ein guter Lehrer, mehr als nur gute Maßstäbe, mehr als nur das, was er, Thomas, sich unter einem Messias vorgestellt hat, mehr als das, was er in den letzten 3 Jahren erlebt hat. Und im Johannesevangelium, da begegnen uns immer wieder so Menschen, die in Bekenntnissen Aspekte von Jesus betonen. Aber dieses Bekenntnis von Thomas, mein Herr und mein Gott, ist das größte Bekenntnis und die größte Erkenntnis, die uns die Bibel über Jesus gibt. Und darum gehört diese Stelle zu den wichtigsten Stellen der gesamten Bibel. Jesus ist Gott. Durch die Auferstehung hat Gott und Jesus das bewiesen. In diesem Moment, dem Moment, in dem Thomas erkennt, wer Jesus wirklich ist, verändert sich auch die Beziehung zwischen ihm und Jesus radikal. Mein Herr und mein Gott, ist es das kürzeste Glaubensbekenntnis überhaupt. Mein Herr und mein Gott, in diesem Satz steckt so viel drin an konkreten Auswirkungen auf das Leben von Thomas. Ist es das, was wir heute so als Lebensübergabe bezeichnen? Mein Herr und mein Gott. Thomas unterstellt sein gesamtes Leben dem Herrschaftsbereich von Jesus. Nicht mal er, Thomas, ist der Herr in seinem Leben, sondern Jesus. Vers 29. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Ich habe diesen Vers 29 immer so als Vorwurf verstanden. Mensch, Thomas, du glaubst jetzt nur, weil du mich gesehen hast. Aber bei den anderen Jüngern war es doch auch nicht anders gewesen. Auch sie mussten erst Jesus sehen. Und das, was Jesus hier macht, ist kein Vorwurf, sondern eine Aussage. Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Die dann aber in einer Zukunftsperspektive mündet. Es werden Menschen kommen, die mich nicht leiblich sehen werden und doch glauben. Wir befinden uns ja kurz vor der Himmelfahrt. Und wie soll es weitergehen? Wenn weiterhin Menschen nur zum Glauben kommen, wenn sie Jesus mit ihren eigenen Augen sehen können, wird es schwierig. Muss er in Zukunft jedes Mal so seine Wunden zeigen und auftreten? Es wird anders werden. Jesus gibt seinen Jüngern hier einen Ausblick auf die ganze Weite der Geschichte seiner Gemeinde. Es wird eine neue Art des Glaubens kommen. Ein Glaube, der nicht abhängig ist vom Sehen. Ein Glaube, der aber trotzdem so tief sein wird, dass Menschen dafür Verfolgung und Tod auf sich nehmen werden. Ein Glaube, der auch dann Bestand hat, wenn mal Zeiten kommen, in denen wir Gott nicht spürbar sehen und erleben können. Ein Glaube, der nicht abhängig ist von Situationen. Ein Glaube, der tief im Herzen verankert ist, da er im Herzen geboren wurde. Durch die Begegnung mit dem Heiligen Geist. Christus in uns. Was für ein Vorrecht haben wir, dass wir nicht vom Sehen abhängig sind. Dass wir glauben dürfen, egal wie die Situation ist. 7 Tage lang haben die Jünger Thomas von Jesus erzählt. Dem Schatz in ihn, wie Paulus es später ausdrückt. Doch sie hätten Thomas niemals überzeugen können. Es brauchte diese Begegnung mit dem Auferstandenen. Und das ist auch heute noch so. Wenn du an Jesus glaubst, ist das nur möglich, weil er sich dazu entschieden hat, dir durch seinen Heiligen Geist zu begegnen. Das war seine Wahl, seine Entscheidung. Und vielleicht bist du wie Thomas, der sagt, ich kann nicht glauben. Da gibt es Punkte, die dich abhalten, sei es kognitive oder Erfahrungen, die du gemacht hast. Dann formulier das. Bleib in der Gemeinschaft. Lass uns darüber reden. Und, auch wenn es dir total schwerfällt, es zu glauben, probier es, Sam. Bitte Gott, dass er dir begegnet. Mehr als verlieren kannst du nicht einfach zu sagen, Gott, irgendwie zeig dich mir bitte. Menschen können nur zu Jesus finden, wenn er sich ihnen zeigt. Und darum dürfen wir beten für unsere Freunde, Partner, für unsere Kinder. Beten dafür, dass Jesus ihnen irgendwann im Laufe ihres Lebens begegnet. Und bleib an diesem Gebet dran, auch wenn es länger dauern kann. Zum Schluss möchte ich noch etwas von George Müller erzählen, dem weißen Vater von Bristol. Und wenn ihr mal so eine ganz inspirierende Biografie lesen wollt, dann nehmt die von George Müller. In einer Predigt aus dem Jahr 1880, also ein bisschen her, erzählte George Müller im November 1844, also Jahre davor, begann ich für die Bekehrung von 5 Menschen zu beten. Ich betete jeden Tag ohne Unterlass, ob ich nun krank oder gesund war, an Land oder auf See und auch dann, wenn viele Verpflichtungen da waren. Es vergingen 18 Monate, bevor sich der Erste bekehrte. Ich dankte Gott und betete weiter für die übrigen. Nach weiteren 5 Jahren bekehrte sich der zweite. Ich dankte Gott für diesen zweiten und betete für die übrigen. Jeden Tag betete ich für sie und es dauerte noch 6 Jahre, bis der dritte sich bekehrte. Ich dankte Gott für diesen dritten und betete weiter für die anderen beiden. Diese beiden bekehrten sich bisher noch nicht. Doch ich setze meine Hoffnung in Gott und bete weiter und warte auf Antwort. George Müller betete 36 Jahre für diese zwei. Als er diese Predigt hielt, war er 75. Er starb im Jahr 1898 mit 93 Jahren. Der vierte bekehrte sich noch kurz vor seinem Tod und Müller verbrachte insgesamt 54 Jahre im Gebet für die Errettung dieser einen letzten Person. Nach seinem Tod fand auch der letzte dieser 5 Personen zum Glauben. Wir dürfen an den Auferstandenen glauben. Den Jesus, der heute noch Menschen begegnet. Darum lasst uns im Gebet dranbleiben. Bleibt im Gebet für eure Lieben dran, für eure Kinder, für eure Freunde, für die Person, die Gott aufs Herz legt. Denn wir haben diesen Gott, der redet, der heute real ist. Jesus, mein Herr und mein Gott. Amen.